Episode 198 von Winter Day Hockey O'Clock. Ramon Schnetzer, Verteidiger, Pioneers, Vorarlberg.
Es ist halt einfach, wir sind im Eishockey, ich sage das immer, wir wollen vielleicht jetzt ein paar nicht hören, aber wir sind eigentlich viel mehr einfach eine Nummer. Wir sind wie irgendwie ein Tier mit einem Etikett und wenn wir unsere Leistung nicht bringen, kommt halt der Nächste. Und im Endeffekt muss ich schon sagen, habe auch ich erlebt, ist es jedem wurscht, was im persönlichen Leben passiert. Solange du deine Leistung im Eishockey bringst, ist alles super happy. Aber sobald das mal nicht der Fall ist, bist du schneller weg, wie du schauen kannst. Und natürlich ist es auch spielabhängig, schon klar, wenn jetzt irgendein Topstar mal eine schlechte Phase hat, ist das jetzt vielleicht nicht so schlimm, aber wenn man jetzt den Großteil betrachtet, man ist ja schnell weg vom Fenster oder unten durch beim Trainer. Wie du sagst, diese Oldschool-Trainer, die geben da auch eine Chance und das war's.
Win today, Hockey. O'Clock.
In diesem Augenblick wird's jetzt richtig hitzig. Und die Scheibe kollert über die Linie.
In den Lippen drin statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Eigentlich unfassbar, dass es 198 Folgen gedauert hat, um ihn endlich zu Winter Day Hockey O'Clock zu bringen. Das ist vorab schon die Entschuldigung, bevor wir überhaupt was von ihm gehört haben. Er ist für mich einer der spannendsten Spieler der Winter Day Eishockey League, einer der lustigsten Spieler der Winter Day Eishockey League, einer der interessantesten, vielseitigsten Spieler der Winter Day Eishockey League. Und ja, diese ganzen Lobpreisungen sind jetzt dazu da, um klein wenig Druck auch auf dich aufzubauen, mein Lieber. Es ist extrem schön, dass du dich in der Winter Day Hockey O'Clock Leitung befindest. Es ist natürlich Ramon Schnetzer, Verteidiger der Pioneers Vorarlberg. Ramon, schön, dass du Zeit nimmst, ein klein wenig über Eishockey zu plaudern.
Vielen Dank für das schöne Intro. Und ja, freut mich sehr, dass ich da dabei sein darf.
Ramon, es gibt eine Shortlist bei Winter Day Hockey O'Clock und diese Shortlist an Gästen ist extrem lang und du warst dort drauf eigentlich schon seit längerem, was wenn es dann vergangenes Jahr im Rahmen der Players der Winter Day Eishockey League über den Weg laufen durften, du damals noch in Diensten des HC Thurgau warst und justament dann in Feldkirch sich unsere Wege gekreuzt haben. Wie realistisch war damals schon das Szenario oder wie ernsthaft vielleicht auch der Wunsch, dann wieder in Vorarlberg Erstliga-Eishockey zu spielen?
Und der Wunsch zurück in die Liga war eigentlich schon dort vorhanden. Ich habe eine sehr gute Zeit in der Schweiz gehabt, aber ich fühle mich doch irgendwie wohler da in Österreich, in der Liga. Und Feldkirch war eigentlich zu dem Zeitpunkt nicht so am Schirm. Ich meine, ich war dort selber noch sehr ahnungslos, wo es mir hinführt. Und dann eigentlich kurz vor, also in der Nationalteamphase nach der Saison, ist Feldkirch eigentlich auf mich zugekommen. Und natürlich hört man sich als vertragsloser Spieler alles an, was auf einen zukommt. Im besten Fall, wenn Sachen auf dich zukommen überhaupt. Und ja, mir hat das irgendwie dann, wie gesagt, ich will die Welt sehen, ich will ein bisschen woanders wohnen und so. Das war eigentlich so mein Wunsch eher. Aber nach den Gesprächen, die wir geführt haben, hat sich meine Meinung eigentlich sehr stark geändert und ich war dann sehr zugeneigt. Und ja, und es hat sich alles dann sehr richtig angefühlt und darum hat es mich wieder nach Hause verschlagen.
Genau. Wir haben eine unfassbar lange Liste an Themen, die es abzuarbeiten gilt. Und ich hoffe, du hast dann ein klein wenig Zeit mitgebracht und werden dann vielleicht auch noch zu diesem Status des vertragslosen Spielers kommen und wie es überhaupt dazu kommen kann, dass das arrivierte Spieler im besten Eishockeyalter dann auch tatsächlich am freien Markt verfügbar sind. In diesem Fall hat es ja dann auch eine schöne und befriedigende Lösung für dich zutage gefördert. Aber wenn ein Verein auf dich zukommt und wenn es Gespräche gibt, gibt es so eine Checkliste an Dingen, die dir persönlich wichtig sind?
Ich würde schon sagen, mittlerweile durch das Alter, man lernt ja dazu durch die Jahre, ich glaube mit 19, 20, wo ich in das Profigeschäft eingestiegen bin, war eher so, ja, wer will mich und wo kann ich spielen? Und mittlerweile habe ich gelernt, ich war doch schon bei ein paar Clubs und du kannst bei den besten Clubs spielen, super Geld verdienen, aber wenn du mit der Rolle in der Mannschaft nicht glücklich bist, wenn du mit dem Trainer nicht glücklich bist, bringt das alles nichts. Und ja, du kannst ganz vorne mitspielen, aber wenn du nicht gerne in die Halle gehst in der Früh, wie gesagt, bringt das alles nicht wirklich was. Und ich glaube, auf die Sachen schaue ich jetzt viel mehr wieder vor, ob ich mir wirklich, was habe ich für eine Rolle? Kann ich frei spielen? Kann ich mir einen Fehler erlauben? Oder ist nach jedem Fehler gleich, muss ich sitzen? So Sachen wie, wie wohl fühle ich mich da? Und das sind so die Sachen, auf die ich jetzt eher mehr schaue. Vielleicht nicht vorrangig aufs Geld. Ich würde natürlich sagen, wenn dass das Geld gar keine Rolle spielt, ist wäre natürlich gelogen. Aber so Sachen finde ich mittlerweile viel, viel wichtiger wie alles andere. Wenn man einfach gerne in die Halle gehen kann, gern aufsteht und gern zu den Boys geht, das ist, glaube ich, unheimlich viel wert.
Genau. Ich möchte mit dir vielleicht dann auch noch über, klein wenig auch den Status quo von Eishockey in Vorarlberg und vielleicht auch Erstliga-Eishockey in Vorarlberg sprechen. Du hast in der Hinsicht viel mitbekommen, nicht nur was die Pioneers Vorarlberg jetzt anbelangt, auch was den Dornbirner Eishockey-Club anbelangt und auch das jähe Ende des Dornbirner Eishockey-Clubs. Möchte mit dir aber in der jüngeren Vergangenheit bleiben und die ist aus Pioneers-Sicht, die ist aus deiner Sicht sehr erfreulich. Der Saisonstart sicherlich nicht der, den man sich vorgestellt hat, aber wenn man die letzten 8 Spiele betrachtet und das hat eigentlich kurz vor Weihnachten begonnen, dann stehen 6 Siege an der Zahl zu Buche. Wenn man die Partie vom vergangenen Sonntag sich angesehen hat und zu Gemüte geführt hat, vielleicht auch auf live.eis.hockey, dann wären gegen die Mosermärke Graz Centenaner sicherlich auch Punkte drinnen gewesen. Letztlich steht da eine unglückliche Niederlage am Ende und dieser Turnaround der Pioneers, der ist schon extrem beachtlich. Wenn du das jetzt, nachdem du auch alle Saisonpartien der Pioneers absolviert hast, mal aus der Vogelperspektive betrachtest, was macht diese Pioneers von 22. Dezember aufwärts, vorwärts so anders als jene Pioneers von Saisonbeginn bis dorthin?
Gute Frage. Ich muss sagen, die Saison ist eigentlich sehr interessant. Wir haben eigentlich ganz, also den, wenn du sagst, der Start war nicht gut, muss das ein bisschen ausbessern. Der Startstart, die ersten 2, 3 Spiele waren sehr gut sogar. Da haben wir gegen Bozen mit einem Eigentor verloren, waren, glaube, weiß nicht, 7 Minuten vor Schluss noch mit 2 Toren vorne gegen, boah, müsste ich jetzt anlegen, ich glaube, Fair war das Salzburg.
War gegen ganz, Fair war 4-3 gewonnen.
Fair war gewonnen, Salzburg auch ganz knapp verloren, auch vorne gewesen. Also es dauert noch alles, ich war selber überrascht, man dachte, wow, das kann eine sehr geile Saison werden. Dann sind wir, wie du sagst, in diese Spirale reinkommen, wo wir eigentlich einfach nicht mehr rausgefunden haben. Ganz ehrlich, wir haben zuerst die Spiele sehr, sehr knapp verloren. Wir haben, glaube ich, wir haben noch in der Kabine drüber geredet, 15 von 20 Spielen mit einem Tor Unterschied verloren. Und so Sachen. Und dann waren wir wirklich, wir haben uns dann so in eine Spirale reingespielt, wo gefühlt haben wir gar nicht mehr gewinnen können. Und da ist es dann bekanntlich sehr schwer rauszukommen. Und was wir jetzt anders machen, ja, ich glaube, irgendwann kommt halt der Moment, wo man dann, wenn man daran arbeitet, auch so ein bisschen das nötige Glück hat. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Zeit schon auch gehabt, was wir davor gefühlt nie gehabt haben. Und in der Pause, in der Nationalteampause haben wir vielleicht das Spiel schon ein bisschen vereinfacht und so haben wir ein bisschen unseren Weg zurückgefunden. Und natürlich, wenn man ein paar Spiele gewinnt, dann kommt auch das Selbstbewusstsein wieder, dann springt der Puck vielleicht einmal für dich. Und jetzt befinden wir uns in einer Phase, wo wir, glaube ich, zueinander gefunden haben, sehr gutes Eishockey spielen und genau wie du sagst, mit allen mitspielen können und in Graz, glaube ich, echt Punkte liegen lassen haben, die wir verdient gehabt hätten.
Bei diesem Prozess des Zusammenfindens und sich, ich nenne es jetzt einfach mal auf der Rappel und du darfst mich gerne verbessern, wer sind da treibende Kräfte? Ist das so klischeetechnisch? Na, es liegt an jedem Einzelnen, so vor der eigenen Tür zu kehren. Sind das die Führungsspieler? Sind das die Coaches? Kommen da positive, auftreibende Einflüsse von ganz woanders her? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir probieren schon sehr viel von der Kabine auszuarbeiten. Unser Trainer war eigentlich durchaus, auch durch die schwere Phase, immer sehr positiv, was schon beachtlich war. Also wirklich durch die ganze Phase hindurch hat er immer probiert, positiv zu bleiben. Und lasst aber schon uns sehr viel selber quasi machen. Also er ist jetzt kein Trainer, der viele uns da anschreit oder vorgibt. Oder und natürlich probieren dann die Führungsspieler schon immer so ein bisschen den Zusammenhalt irgendwie zu behalten. Und wir haben Team-Meetings natürlich unter den Spielern, mit den Trainern. Aber ich glaube, in der Kabine haben wir es eigentlich ganz gut geschafft, die Atmosphäre sehr positiv und locker zu halten. Und natürlich war nicht immer so leicht, natürlich schafft man es nicht immer, aber so haben wir irgendwie den Halt nie wirklich verloren. Und wenn man dann wirklich dafür belohnt wird, dann stärkt das diesen Halt natürlich. Und genau, das sind eigentlich, gibt es nichts Besonderes, aber einfach viele, viele Gespräche natürlich geführt. Im Training fängt es an, bekanntlich, und so sich irgendwie zurückarbeiten.
Jetzt ist eh klar, dass im Eishockey die Verkehrssprache Englisch ist. In allen Teams der Winter Day Eishockey League werden die Besprechungen auf Englisch gehalten. Das liegt natürlich auch an der hohen Import. Dichte, das ist keine Frage, aber gerade die Pioneers Vorarlberg haben das Vorarlberg im Namen auch zur Tugend gemacht. Und der arme Oskar Mayer, denke ich mir immer, wenn der da in der Österreicher Runde ist und dann hardcore dem Vorarlberger Dialekt ausgesetzt ist. Was ist neben Englisch die Verkehrssprache Nummer eins? Ist es Hochdeutsch oder ist es tatsächlich Vorarlberger Dialekt?
Nummer eins, muss man sagen, ist natürlich Englisch in der Kabine, weil einfach schon ein Großteil.
Deswegen, Englisch, was ist neben spricht, Englisch die
neben Englisch würde ich schon sagen, Vorarlbergerisch. Und der Oskar, der, bin gerade in seinem Zimmer auf seinem Schreibtisch. Also ja, wir sind Mitbewohner und ich glaube, ich habe ihn schon ein bisschen trainieren können, dass er sich da ein bisschen anpassen kann und sich nicht ganz so einsam fühlt. Ich glaube, mein Wienerisch ist ja auch noch da. Ich bin ja in Wien aufgewachsen, darum findet man da immer einen Mix. Aber ja, na, schon Vorarlbergerisch natürlich. Und die Mitspieler, die müssen das über sich ergehen lassen und irgendwie zu verstehen lernen.
Es ist eine kuriose Situation, die wir da haben, und wir haben sie uns auch vergegenwärtigt vor diesem Gespräch und als wir auch hin und her geschrieben haben. Also wir schreiben im Vorarlberger Dialekt hin und her. Das liest sich für Außenstehende wahrscheinlich noch komischer, als es sich dann vielleicht anhört. Wir reden im Vorarlberger Dialekt miteinander, aber wir möchten natürlich auch, dass diese Unterhaltung von möglichst vielen Menschen gehört wird. Und es gibt immer wieder diese Vorbehalte, na, da verstehe ich ja nichts und euch, na, da schalte ich komplett ab. Ich glaube, wenn man die Struktur des Dialekts auch mal verstanden hat, dann merkt man relativ rasch, es ist auf Verkürzungen ausgelegt, gnadenlos teilweise, Feuer, für, Haus, Hus, Maus, Mus oder ich bin gewesen, ich bin dort gsi. Wo ist Oskar Mayer aktuell im, also 100% wäre Native Speaker, 0% ist blutiger Anfänger, wo ist er im Verständnis und vielleicht auch schon in der aktiven Ausgestaltung, Aussprache des Dialekts?
Boah, im Verständnis muss ich sagen, wird er so, ist schon ziemlich hoch, ja, sicher bei so 94%. Also da ist er wirklich schon top.
Nach eineinhalb Jahren.
Aber von aktiv, wenn man aktiv vom Reden her, ich hoffe, er hört mich nicht, leider. Für 14, ich gebe 14%.
Wir kommen dorthin. Also.
Aber ja, ich will natürlich, falls die Episode jetzt den Durchbruch schafft irgendwie und der Podcast weltweit bekannt wird, will ich jetzt nicht der Grund sein, dass ich vorarlbergerisch rede, dass es daran scheitert. Also müssen wir schon Hochdeutsch reden.
Ihr wart seit 187 Folgen auf den Durchbruch. Ja. Auch deswegen kurz vor dem 200er noch dich eingeladen, um den auch tatsächlich herbeizuführen.
Ich tue, was ich kann.
Und wir kommen auch noch zum 200er und den tatsächlich Feierlichkeiten, die sich daraus ergeben werden. Möchte bei dir aber noch bei der jüngeren Phase auch in der Winter Day Eishockey League bleiben, weil rund um Weihnachten, und das beginnt ja schon ein paar Wochen vorher und rund um den Jahreswechsel, es sich schon anfühlt wie Playoffs. Alle zwei, drei Tage ein Spiel. Jetzt kommen bei den Pioneers auch immer wieder diese Back-to-Back-Spiele dazu. Auch da möchte dann nochmal einhaken. Aber wenn man sich jetzt glaube ich, nicht zurückorientiert. Und aktuell, wir nehmen das Gespräch an einem Dienstag auf, habt ihr eine viertägige Spielpause, sprich vier volle Tage zwischen zwei Spielen. Das war seit Ende November genau zweimal der Fall in über eineinhalb Monaten. Also man darf mit Fug und Recht von einer extrem intensiven Phase sprechen. Wie kommt man, wenn es dann auf einmal auch wieder freiere Tage gibt, runter? Wie versuchst du, auch mal wegzukommen?
Ja, das, wir haben gerade darüber geredet, das ist eigentlich irre, wie viele Spiele wir spielen. Weil ich weiß nicht, ob das das Alte ist oder keine Ahnung, aber mir ist das noch nie so aufgefallen. Vielleicht jetzt auch mit dem Back-to-Back-Spielen in Feldkirch durch die langen Wege. Aber ja, die Phase jetzt, die wir hinter uns haben, ist schon brutal eigentlich. Also wir spielen ja jeden zweiten Tag plus die Back-to-Back-Spiele. Und dann ist es schon ein unglaublich, wenn man mal zwei Tage frei hat, beziehungsweise frei, wir trainieren ja trotzdem, also kein Spiel hat. Ist schon sehr, sehr viel eigentlich. Das ist jetzt nach 9 Jahren Profi, ist mir das aufgefallen. Vielleicht. Aber zum Wegkommen, boah, ich bin da persönlich, haben wir eh kurz vorher angesprochen, wahrscheinlich ein bisschen anders wie der durchschnittliche Eishockeyspieler. Ich versuche eigentlich sehr viel wegzukommen vom Eishockey. Freunde treffen, die nichts mit dem Eishockey zu tun haben, dass ich einfach meinen Kopf absolut wegbringe. Wir haben so viel Eishockey jeden Tag. Und das hört ja nicht auf nach dem Spiel. Du gehst ja nicht heim und denkst, so. Also du überlegst ja, wie habe ich gespielt, was habe ich besser machen können. Du schaust deine Spiele. Und ja, also für mich selber, ich habe da das Privileg, Familie und Freunde zu haben, die jetzt, Familie hat schon auch natürlich Fragen über Eishockey gestellt, aber wo es nicht vorrangig um Eishockey geht. Und ich probiere da ein bisschen meinen Kopf abzuschalten und ja, wegzukommen.
Bevor wir dann vielleicht auch zu den Aktivitäten kommen, die dich abseits des Eises durchaus auszeichnen und Followerinnen und Follower deiner Social-Media-Kanäle, die wissen da sicherlich auch schon darüber Bescheid, was sich da in der Freizeit auch beschäftigt, möchte ich noch über diese Back-to-Backs sprechen. Jetzt ist es natürlich mit der exponierten Lage im äußersten Liga-Westen schwierig für die Pioneers, und wahrscheinlich auch für die Vertreterinnen und Vertreter der Winter Day Ice Hockey League, was die Spielplangestaltung anbelangt, das einigermaßen fair zu gestalten. Fair war, Bozen, Asiago sind auch immer wieder in diesem Boot mit drinnen, Ljubljana teilweise, Innsbruck, aber es fällt schon auf, dass Feldkirch vom Gefühl her die meisten Back-to-Back-Spiele hat. Also am Freitag ein Heimspiel und dann am Samstag ein Heimspiel oder am Samstag ein Auswärtsspiel und am Sonntag ein Spiel. Und nehmen da auch du hast bewusst Anleihe am American Football. Da gibt es seit vielen Jahren Menschen, die sich damit beschäftigen und mit sogenannten oder mit einer Statistik arbeiten, die sich Rest Advantage und Disadvantage nennt. Also wer hat eine kurze Woche im Football, für all diejenigen, die es nicht regelmäßig verfolgen, wird wochenweise gespielt. Hauptspieltag ist der Sonntag, aber es gibt dann Spiele, die finden am Donnerstag statt. Und wenn man am Sonntag spielt und dann schon am Donnerstag, hat man natürlich gegenüber anderen Mannschaften einen Rest Advantage oder Disadvantage. Und es gibt spielfreie Wochen und wenn man nach einer spielfreien Woche auf jemanden trifft, der keine hatte, hat man natürlich einen Vorteil, weil man ausgeruhter ist. Ist sehr viel Theorie mit dabei, aber es zeigt sich schon, ausgeruhtere Mannschaften sind erfolgreicher. Und jetzt müssen die Pioneers so häufig Back-to-Back-Spiele absolvieren, wo man dann vielleicht am Sonntag im zweiten Teil so eines Doppels auf eine Mannschaft trifft, die einen Tag vorher Pause hatte und ausgeruhter ist. Erst einmal, und das ist jetzt eine zweigeteilte Frage und ich hole schon wieder sehr, sehr weit aus, wie ist es, diese Back-to-Backs zu absolvieren? Und zum Zweiten, wie ist es dann vielleicht auch im zweiten Teil gegen einen potenziell ausgeruhteren Gegner antreten zu müssen? Merkt man da Unterschiede?
Würde ich schon sagen, ich bin persönlich jetzt kein großer Fan von Back-to-Back-Spielen, weil es einfach nicht möglich ist in der Zeit. Oft sind es ja nicht einmal 24 Stunden, oft spielt man 19:30 oder am nächsten Tag um 17 Uhr oder wie auch immer. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube, das ist gar nicht möglich, sich da zu 100% zu recovern. Ja, der einzige Vorteil ist, man kann nicht lange überlegen über das letzte Spiel, man wird quasi direkt ins nächste geworfen. Aber ich finde schon, dass das einfach Eishockeyspiele geht natürlich brutal auf den Körper, wenn man ein intensives Spiel hat und am nächsten Tag wieder fit sein muss gegen wie du sagst, sind ja alle Mannschaften eigentlich, gerade in diesem Jahr ist ja alles ziemlich eng zusammen, beziehungsweise vom Level her. Und das ist alles andere als einfach, sich mental und körperlich dann so irgendwie hinzukriegen, dass man da wieder sich voll reinhauen kann. Also ich finde das schon, merke ich schon, dass das eine hohe Belastung ist. Aber natürlich, wenn man das öfter macht, dann findet man auch einen Weg und sind alle dann irgendwie doch Profis und müssen quasi einen Weg finden, oder? Aber würde ich schon sagen, also persönlich meine Meinung, dass die anderen Teams da schon einen Vorteil haben, wenn sie sich da ein bisschen ausgeruht haben.
Voll. Jetzt ist die gute Nachricht für die Fans der Pioneers und dich auch als Vertreter der Pioneers Vorarlberg. Es gibt nur noch zwei Back-to-Backs. Die sind aber insofern pikant, als dass sie im Ablauf her gleich sind. Am 17. und 18. Jänner geht es erst gegen Feherwa in Feherwa und dann tags darauf in einer unfassbar wichtigen Partie in Wien gegen Wien. Und dann am 14. und 15. Februar geht es erst daheim gegen Feherwa und dann einen Tag später gegen die Pioneers. Und die Pioneers sind ja auch so das erklärte Ziel im Kampf um die Pre-Playoffs, die man versuchen möchte zu schnappen. Jetzt hat man die Pioneers zweimal mit Rest Disadvantage und dann vorher noch diesen Brocken Feherwa, aktuell Tabellenführer, unfassbar physische Mannschaft, da sind brutale Kaliber drin. Wie sehr hat man auch diese Ausgangslage sich schon vergegenwärtigt? Schaust du auch auf den Spielplan und denkst, boah, scheiße, Feherwa vor Wien und dann Wien mit weniger als 24 Stunden Ruhepause in Partien, wo es potenziell um alles geht?
Nein, ich muss sagen, ich muss gerade lachen, weil meine Schwester sagt mir, wann ich wo spiele. Ich schaue da überhaupt nicht irgendwie von aus. Ich weiß gerade mal, wann morgen Training ist und das ist für mich schon genug. Aber natürlich ist uns bewusst, dass wir die Woche, ich fange ja schon am Tag davor an, wir fahren am Donnerstag 9 Stunden, sitzen den ganzen Tag im Bus. Und dann eben am nächsten Tag gegen Feherwa, wie du sagst, super Mannschaft, intensiv, dann weiter nach Wien. In Wien genauso intensive Mannschaft, genauso intensives Spiel. Also, ja, wir probieren da, ich zumindest und wir, glaube auch, probieren da uns ja schon darauf vorzubereiten, dass wir da, für uns ist ja sowieso jedes Spiel gerade Playoffs, also macht nicht gerade wirklich viel Unterschied, gegen wen man spielt. Aber ja, wir probieren uns natürlich auch so gut vorzubereiten auf diese Phase. Es gibt ja, dann ist ein 3-4-Tage-Trip oft, wo halt dann schon alles liegen lässt eigentlich.
Also in dem Fall war jetzt einerseits Breaker of Bad News, indem er da gesagt hat, dass es zweimal ein Feherwa Wien-Doppel geben wird. Und jetzt weiß ich, dass du nicht zu dieser Gattung gehörst und dass das die Pioneers Verantwortlichen auch nicht tun, Ausreden suchen, sondern da wird schon auch vor der eigenen Tür gekehrt und das ist auch gut so. Aber wenn man Ausreden suchen wollen müsste, falls es am Ende der Saison nicht geklappt hat, dann sind wahrscheinlich genau solche Faktoren mit ein kleiner Grund dafür, dass es nicht geklappt hat. Klar, liegt immer alles in der eigenen Verantwortung, aber zwar so wichtige Partien, nämlich jene gegen Wien, mit einem Spiel jeweils einen Tag vorher gegen den Tabellenführer, ist von der Ausgangslage her sicherlich nicht ideal. Und was auch auffällt, und das ist eine Causa, die gerade am Köcheln ist, nachdem Asiago 14 Spiele in Serie verloren hat, sportlich kein kompetitives Produkt auf das Eis bekommt und jetzt sogar, das wird in den Medien kolportiert, vom Liga-Geschäftsführer und einem der Vizepräsidenten einen Besuch abgestattet bekommt, um mal nach dem Rechten zu sehen. Es hieß auch, dass Spielergehälter im November sehr spät, im Dezember teilweise noch nicht bezahlt worden sind. Also den Wahrheitsgrad kann ich jetzt nicht verifizieren. Aber es streut vielleicht auch wieder mal etwas, dass es in den letzten Jahren der Winter Day Eishockey League immer wieder zu sehen gab, dass es Vereine gab, die in finanzielle Probleme geraten sind, dass es Vereine gab, die am Saisonende nicht mehr ganz so kompetitives Hockey gespielt haben, wie das noch am Saisonanfang der Fall war. Und jetzt habt ihr als Pioneers Vorarlberg eure Season Series gegen Asiago schon beendet, während viele andere Vereine noch Spiele gegen Asiago vor sich haben werden und dann mutmaßlich auch kein so starkes Asiago mehr serviert bekommen werden, wie das bei euch der Fall war. Sind das Dinge, die du beobachtest? Sind das Dinge, mit denen du dich beschäftigst, oder darf man sowas gar nicht erst an sich ranlassen?
Doch, finde ich schon, weil, wenn man ganz ehrlich ist, das hat jetzt nichts mit Ausreden zu tun, ist das schon ein bisschen eine Wettbewerbsverzerrung, weil, wie du sagst, Teams, die im gleichen Rennen wie wir sind, die wir natürlich schnappen wollen, spielen gegen Asiago. Und wenn man sich die jetzige Asiago-Mannschaft anschaut, wie du sagst, sicher nicht das gleiche Eishockey wie noch vor ein paar Wochen beziehungsweise Monaten. Ja, wenn wir uns ehrlich sind, ist das schon sehr schade, und es ist einfach eine Wettbewerbsverzerrung. Das ist einfach so. Jedoch muss ich sagen, es liegt nicht unter unserer Kontrolle. Also wir können sowieso nichts machen. Darum jetzt da Energie zu verschwenden und zu sagen, ah, das ist nicht fair und was soll das? Im Endeffekt bringt das gar nichts. Uns nichts, niemandem was. Es wird sich nichts ändern. Das ist jetzt der Stand der Dinge und so ist es. Darum sich da große Energie verschwenden, bringt leider nichts. Aber natürlich hat man sowas im Kopf. Natürlich verfolgt man sowas. Ja, schon schade, aber ja. Hilft nichts, ganz einfach gesagt.
Weißt du was, wir versuchen die Kurve zu kratzen und möchte auf das Wien-Thema zurückkommen und vielleicht auch mit einem guten Omen. Es stehen noch zwei Spiele gegen die Caps vor der Brust. Das sind dann wirklich diese 6-Punkte-Spiele. Es braucht dann aber noch mehr Punkte gegen irgendjemand anderen, um die Caps potenziell überholen zu können. Und die spielen natürlich auch noch selbst. Aber möchte mit dir zurückgehen auf den 25. Oktober des vergangenen Jahres. Beim Heimspiel gegen Wien gelingt dir ein Doppelpack, ein Assist, eine 3-Punkte-Partie, ein +3. Und muss ehrlich gestehen, ich bin sehr weit zurückgegangen in der Profikarriere. Dort habe ich es noch nie gefunden. Wie weit muss man vielleicht auch in der Junioren-Nachwuchskarriere zurückgehen, um einen Doppelpack von Ramon Schnetzer oder ein 3-Punkte-Spiel zu finden?
Ja, ich habe mich selber nicht ausgelernt. Wahrscheinlich war es nicht irgendwie U12, da war ich hier, da habe ich sie aber den Doppelpack rausgehört, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall sehr lange her. Man muss erwähnen, dass ich das leere Tor verschossen habe, also Chancen wären auf 3 Tore gewesen. Aber ich glaube, dann hätte ich es einfach beendet und irgendwie ausgewandert. Und na, keine Ahnung, war ein cooles Spiel. Ja, dass das so funktioniert, kann ich nicht erklären. Glück, weiß nicht. Aber wann das schon mal passiert ist, vielleicht sogar noch nie.
Wer weiß, vielleicht ist es ja noch einmal der Fall. 2 Spiele und 2 Gelegenheiten hast du gegen Wien noch der Fall, weil du gesagt hast, du bist dort aufgewachsen und die Familie Schnetzer sehr international. Das ist auch wieder deinem Instagram-Profil zu entnehmen, und dein Vorname deutet internationale oder internationaleren Werdegang schon auch an. Wie kam es mit Wohnsitz in Vorarlberg, aufwachsen in Wien, jetzt wieder in Vorarlberg? Wie ist diese Career Trajectory oder dieses Aufwachsen vonstatten gegangen?
Ja, wie du sagst, am Namen wird man es hören, aber viele, viele liebe Mitarbeiter der Win Today Liga sagen ja immer schön Roman, das ist ja nicht falsch.
es muss sich um einen Tippfehler handeln, ja, das kann nicht Ramon sein.
Ist ja alles falsch. Na, ja, ganz einfach, die Mama hat damals in Wien gelebt und wir sind her für die Geburt natürlich feiner bei der Familie, und dann sind wir ganz normal wieder zurück nach Wien. Und damals sind wir dann mit, was ich 7, 8 war, sind wir dann zurück nach Vorarlberg zurückgezogen, und so war das halt, dass ich in Wien aufgewachsen bin und verbinde nach wie vor sehr viel mit Wien. Und ja, ich glaube, weiß nicht, ob ich jetzt deine Frage beantwortet habe, aber meine Mama war damals in Wien und darum waren wir in Wien, und genau. Und dann in Vorarlberg habe ich dann zum Eishockey gefunden, genau.
Und das hat sich auch schon quer durch Österreich geführt und auch ins benachbarte deutschsprachige Ausland, nämlich einerseits nach Deutschland, andererseits in die Schweiz.
Stimmt, genau.
So gesehen alle deutschsprachigen Länder durch, aber Wien auch als tatsächliche Weltstadt in Österreich und die engen Verbindungen und dann auch wiederum eines deiner vielen Hobbys. Du zeigst es auch immer sehr facettenreich auf deinem Instagram-Kanal, und ich glaube, für den einen oder anderen, die eine oder andere da draußen ist es vielleicht ein bisschen zu viel Promo, was Ramon Schnetzer anbelangt, aber es gibt ganz wenige Profis, denen es sich tatsächlich lohnt, auf Instagram zu folgen. Dein Handle Ramon_Schnetzer ist einer davon und du zeigst dich dort auch immer wieder in, also wenn man nicht wüsste, dass du Eishockey-Profi bist, könnte man durchaus mutmaßen, okay, es ist jetzt ein Model, mit dem man es zu tun hat.
Bäh.
Mode scheint in jedem Fall relativ wichtig zu sein und das, ich glaube, da könnte die Diskrepanz zwischen uns nicht größer sein, weil mein Look irgendwas ist und deiner tatsächlich auch was hermacht. Wie kam es zur Passion für Mode?
Es macht ein Moderhead-Level nicht so schlecht, ist ja auch Mode. Na, wenn du so Promo machst für meinen Insta, dann muss ich mich wieder mehr drum kümmern. Hey, das nicht, dass ich da nachlasse. Meine Passion Mode, boah, das ist echt eine gute Frage. Mir hat das schon immer irgendwie getaugt, mir hat das schon immer gefallen. Meine Mama war früher auch sehr fetzig unterwegs, vielleicht kommt es von dem. Nein, ich habe das immer schon in der Volksschule, habe ich mir schon die coolsten Skater-Sachen damals wollen. Ein cooles Gefühl, wenn man das so irgendwie hat. Ich weiß nicht. Vielleicht war wahrscheinlich einfach ein Hobby von mir, wo ich gern drauf schaue. Wenn man mein Schuhregal anschaut, kann man den Kopf schütteln. Das ist also wahrscheinlich schlimmer als jede Frau, wenn man das so sagen darf. Aber nein, das ist etwas, was ich neben dem Eishockey gerne mache und wie ich finde, so kann man sich irgendwie ausdrücken, eine Ausdrucksform durch Mode und ja, das taugt man einfach, keine Ahnung, aber wirklich, wo man herkommt, muss ich mal recherchieren, analysieren. Kann ich da nicht genau sagen.
Jetzt ist das Thema Mode und Eishockey ja eigentlich schon, oder sind die Themen Mode und Eishockey schon welche, die ganz gut zueinander passen würden, gerade wenn man in die NHL blickt und irgendwie sieht, in was für pickfeinen Anzügen die Cracks um und um laufen und sich das auch in anderen Ligen immer öfter durchsetzt oder sich die Leute immer öfter so präsentieren. Warum ist das bisher in der Winter der Eishockey League noch nicht der Fall? Und inwieweit kannst du da Speerspitze sein, um den Menschen noch besseres modisches Verständnis einzuimpfen?
Boah, Eishockey-Spieler ist es, glaube ich, sehr schwer, die Mode ein bisschen da einzulegen. Ich glaube, wir sind, glaube ich, die Sportart, die am wenigsten uns mit Mode identifizieren, wenn man da durch die Kabine schaut, wurscht in welcher Kabine, in welcher Mannschaft. Ich glaube, das ist eher ein bisschen traurig mit Jogginghose die ganze Woche. Und ich meine, ich gehe in die Halle genau gleich, also muss ich schon sagen. Aber ja, mit Mode und Eishockey ist bei uns irgendwie nicht so passend. Ich weiß nicht, auch die Reaktionen, wenn wir uns mal außerhalb vom Eishockey treffen und ich komme in meinem Outfit, dann höre ich mal zuerst Gelächter und irgendwelche blöden Witze. Aber ja, mittlerweile das taugt mir, es ist lustig. Aber vielleicht muss ich das ein bisschen als meine Aufgabe sehen, da meinen Teamkollegen ein bisschen da zu helfen. Aber ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich, weil Eishockey und harte Männer und Oldschool und vielleicht kommt es von dem ein bisschen, dass man da nicht so drauf schaut, wie man sich anzieht oder ja, das könnte sein.
Ich plaudere dann gleich, wenn ich bei mir aus dem Nähkästchen, mir war es tatsächlich nie wichtig und irgendwann gab es dann auch diese Motorhead-T-Shirts, die dann es viel einfacher gemacht haben, rauszugehen, weil, na klar, zieh halt so ein T-Shirt an und ja, es ist jetzt gerade da und mit Schwarz kannst du eh nichts falsch machen und versuche aber bei der Materie gar nicht erst mitzureden, sondern mich eher belehren zu lassen, weil ich finde es extrem spannend und wenn man sich zu Gemüte führt, wie Milliarden, wahrscheinlich Billiarden schwer dieses Business ist und wie viel da reinfließt und was es dann eben auch für Kult und Kultur ist, sich anzuziehen und wie man sich anzieht, ist es eigentlich wiederum kurios, dass es im Eishockeysport noch nicht so Einzug gehalten hat. Und ich muss wieder ein Beispiel aus der NFL nehmen, die Frau eines bekannten Spielers hat begonnen, so Game Day Outfits aus Trikots in Jacken zu vernähen und irgendwie in kuriose Kleider. Und beim KAC gibt es eine Schneiderin, die aus, glaube ich, auch alten Trikots angefangen hat, Kleider zu entwerfen. Also es tut sich ein klein wenig was.
Aha, aber wenn du, okay,
nachdem ich dich schon als Speerspitze bezeichnet habe, auch irgendwann mal in dieses Metier gehen wollen würdest und dann irgendwie auch coole Fanartikel entwirfst oder modisch ansprechende Fanartikel, tu es. Es wäre definitiv eine Marktlücke. Aber diesbezüglich möchte ich wissen, was ist das kurioseste Kleidungsstück in deinem Kasten, das man so vielleicht nicht vermuten würde?
Boah.
Ja, da merkst du, es sind die ganz taffen Fragen, gell?
Es sind die taffen Fragen, ja, vor allem. Ich habe wirklich Kleidungsstücke, wenn mir da Eishockeyspieler drin sehen würden. Ich glaube, die hätten einen kompletten Schock. Ich glaube, ich weiß nicht. Wirklich so, also nicht so, vielleicht ein bisschen bauchfreies T-Shirt, so ein hautenges, so wie so ein Techno-Shirt, wo man so ein bisschen durchsieht sogar. Also, ja, weiß nicht. Ich glaube, so Sachen wahrscheinlich. Wahrscheinlich mit einem bauchfreien. Aber
die Reaktionen, so what?
Ja, ich denke mir das mittlerweile. Früher habe ich schon ein bisschen überlegt, so okay, so kann man sich nicht zeigen. Aber mittlerweile, wie man vielleicht eher auch mitkriegt, wie du sagst, auf dem Insta oder so, ist mir das eigentlich ziemlich wurscht, was wer denkt. Und ja, ich ziehe mich so an, wie ich will. Und ja, natürlich gibt es dann blöde Kommentare oder es ist schon so weit, dass Leute fragen, ah ja, hast du das Bild gesehen vom Netze? Ich glaube, der ist jetzt homosexuell. Also ja, ich habe alles schon gehört, aber irgendwie, wie gesagt, das ist halt das Mode-Business und das Eishockey, das ist ja noch nicht so Hormon und ich glaube, viele machen das noch nicht so, dass sie sich da einfach so klein, wie sie wirklich gerne wollen, aber das, ja, jedem soll das überlassen sein. Das ist eigentlich ja komplett wurscht. Ich mach's halt und mir ist das wurscht.
Und ich finde das auch extrem cool von dir, weil du auch irgendwie Reaktionen angesprochen hast, wie Homosexualität, die dir unterstellt wird, und dieses Format ist nicht dazu da, um über solche Dinge zu sprechen. Aber sollte es da draußen ein kleines Würstchen geben, das tatsächlich meint, dass das in irgendeiner Art und Weise relevant wäre oder was über Menschen aussagt oder nicht, dann bitte gleich entfolgen. Brauchen wir an dieser Stelle nicht unbedingt, wenngleich es natürlich auch im Eishockey ein Problem ist, dass es nicht wirklich aktive Sportler gibt, die da versuchen, auch diese Wand, diese unsichtbare noch zu durchbrechen. Es ist leider Gottes immer noch allzu häufig erst der Fall, dass das nach der aktiven Karriere gerade im Fußballsport dann verkündet wird, aber langsam aber sicher gibt es vom Gefühl her Fortschritte. Und weil du deinen Instagram-Kanal schon angesprochen hast, ist Instagram insofern ein gutes Stichwort, als dass auf dem Instagram-Channel der Winter Day Eishockey League immer noch ein Video von dir angepinnt ist. Ja, man kann Videos dort mit einem kleinen Pin versehen, heißt, die werden oben im Profil als erste angezeigt. Und du hast hier lustigerweise nach dem Ende des Movembers, wo ja einen Monat lang nicht nur die Rotzbremsen sprießen, sondern eben auch auf das Thema Männergesundheit aufmerksam gemacht wird, noch einmal Zeit genommen, per Video die Wichtigkeit von mentaler Gesundheit, aber eben auch die Wichtigkeit von regelmäßigen Checks, Gesprächen, Gefühle zeigen, anzusprechen. Und in der Ausgabe von We Today Hockey Clock von vor Weihnachten durfte ich mit Alexander Alle-Turner, dem Leadsänger von Dead Like Juliet, über die Verbindung zwischen Musik und Hockey sprechen. Und Dead Like Juliet hat eben auch ein Lied, das Save Me heißt, das sich mit diesem unfassbar komplexen Thema Suizid und Prävention und über Gefühle sprechen und dergleichen beschäftigt. Und als er dann auch erzählt hat, wie er auf Konzerten angesprochen worden ist, dass dieses Lied Leuten in sehr dunklen Situationen auch geholfen hat, um wieder rauszufinden, hat mir die Gänsehaut aufgezogen und ein paar Tage vorher sehe ich den Clip von dir. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich Eishockey-Profis, die die Vereine ja, glaube ich, am liebsten so unscheinbar wie nur irgend möglich haben, auch, ich hasse das Wort Paradiesvogel, aber halt irgendwie auch abseits des Eises präsentieren, zeigen, seht her, ich bin da. Und dann auch noch zu einem extrem wichtigen Thema äußern. Wie kamst du dazu? Und vielleicht hier kurz die Pause-Taste drücken für alle Hörerinnen und Hörer und kurz auf den Instagram-Channel der Winter Day Eishockey League blicken. Wenn ihr heute nur 2 Minuten Zeit habt, dann lasst es diese 2 Minuten sein, die euch zu Gemüte führt. Pause-Knopf ist quasi deaktiviert, das geht mit Play weiter. Wie kamst du dazu, dass du dir gedacht hast, dieses Video würde ich jetzt gerne aufnehmen und letztlich mit der Welt teilen?
Das ist ein Thema, das mir schon sehr lange eigentlich sehr am Herzen liegt. Ich kann gar nicht genug ausdrücken, wie sehr der Social Media Beauftragte von der Winter Day Eishockey hat. Ich habe schon mal ein Video gepostet über dieses Thema, schon vor, glaube 1,5 Jahren ist es jetzt her. Und irgendwie hat er das gesehen und somit ist er auf mich zugekommen, ob ich das nicht machen will. Und ich habe gesagt, ja, natürlich, gerne. Weil er eben schon gesehen hat, dass ich mich sowieso schon mit diesem Thema auseinandergesetzt habe und schon mal was veröffentlicht habe. Und da so ist es dazu gekommen. Und gerade wie du sagst, wo das herkommt, ich glaube, es ist kein Geheimnis, wie viel Druck wir eigentlich als Profisportler haben, jeden Tag. Mittlerweile arbeite ich schon lange mit einer Mentaltrainerin zusammen und habe enorme Fortschritte gemacht. Und das ist mal ein Grund, dass ich selber gesehen habe, wie sehr mir das hilft. Und der andere Grund ist, weil ich selber auch schon in sehr schwierigen Zeiten war, ausgelöst durch den Sport. Und das war damals natürlich in Klagenfurt als 19-Jähriger alles neu für mich. Und bis dahin spielt man in der Jugend und hat nicht irgendwie viel große Sorgen oder schlechte Gedanken. Aber dann kommt das Profigeschäft und man merkt, nicht von Trainer, die dich sowas von runter machen. Das sollte man eigentlich niemandem mehr erzählen, was viele Spieler von Trainer sich schon anhören haben müssen. Zu ein schlechtes Training und weg vom Line-Up. Und also, da kann ich ganz viele Geschichten erzählen. Das ist alles andere als einfach, vor allem als junger Sportler. Und das kann ich in ganz, ganz dunkle, wie sagt man,
Bereiche
bringen. Also einfach das, ja, und auch ich war dort und habe das durchmachen müssen. Und ja, habe Gott sei Dank dann eben die Mentaltrainerin gefunden, die mir sehr, sehr geholfen hat. Und das ist einfach ein Thema, wenn man selber mal dort war und das mitkriegt und dann in einem Business ist, wo sowas eigentlich und sehr unter den Tisch gekehrt wird. Nicht nur im Eishockey, aber vor allem eben im Profigeschäft. Dann habe ich das irgendwie gefunden, ist es wichtig, dass ich mich dazu äußere. Und ich habe sehr, sehr viele Nachrichten und im ersten Video habe ich sehr viele Nachrichten bekommen und ich war selber total überrascht, was es eigentlich, so ein kleines Video eigentlich gemacht hat. Und es hat mich enorm gefreut. Und ja, ich bin alles andere als irgendwie da bekannt und passivers, aber wenn ich nur 1-2 Leuten damit helfen kann, ist schon irgendwie sehr viel damit getan und viele Leute sollen sowas, müssen sowas hören und ja, die Reaktion hat mich noch mehr bekräftigt. Ich will noch viel mehr in diese Richtung gehen. Ist nicht einfach mitten in der Saison, aber das ist, wie gesagt, ein Thema, das finde ich, ja, so unheimlich wichtig und es betrifft so viele von uns, wo jeder denkt, ah, na, wir sind ja, viele tun das halt so ab und, aber es hat sich eh schon gebessert und viele, viele erkennen das auch mittlerweile an und bin froh, dass es ein bisschen, dass ich da Leute gefunden haben, die sich das anschauen, die sich das anhören und positives Feedback gekriegt habe und das, ja, da will ich noch sehr viel mehr machen, was das angeht.
Und ich glaube, spätestens jetzt verstehen die Hörerinnen und Hörer, warum es eigentlich Pflicht war, dich endlich hierher zu bringen, um auch genau über diese Thematik zu sprechen. Und es ist irgendwie ein kurioser Zufall, dass wir dieses Gespräch fast exakt ein Jahr oder klein wenig über ein Jahr aufzeichnen, nachdem ich mit Johannes Bischofberger über auch tiefe Täler sprechen durfte. Und du kennst die Leidensgeschichte auch und weißt natürlich auch, dass es bei ihm erst die körperliche Komponente war, die dann zu einer mentalen Last geworden ist und wie er sich dann über die extrem tolle Vorsaison dann wieder in die Auslage gespielt hat und präsentiert hat, nur um jetzt auch wieder an erneut einer Oberkörperverletzung zu laborieren. Dieses Interview wird mir sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben. Dieses hier natürlich auch. Und ich glaube, nicht nur am Beispiel Johannes Bischofberger, an so vielen anderen merkt man schon, wie komplex die Sachlage ist, dass es eine Verletzung sein kann, die nicht aushält und einen dann eben mental limitiert, dass es diese permanenten Drucksituationen sind, dass es der Trainer ist, der vielleicht oldschool ist, wie so vieles im Hockey und man zu funktionieren hat, obwohl man nicht funktionieren kann, weil die Idealvoraussetzungen nicht innerhalb der Organisation, des Teams, der Mannschaft, der Kabine geschaffen worden sind. Und wenn man sich jetzt wollte, eine kluge Frage stellen, habe so ganz kurz den Faden verloren. War das bei dir ein Prozess, dass du dir gedacht hast, ich hole mir jetzt auch jemanden, der mir hilft, mein Hirn zu trainieren? Letztlich ist es nichts anderes. Oder gab es einen konkreten Auslöser, wo du gedacht hast, so, jetzt ist Schluss, jetzt brauche ich jemanden?
Ja, Bischi ist eigentlich ja super Beispiel. So, also ich liebe ihn, ist ein unglaublicher Typ, menschlich, so super und hat auch schon so viele schwere Zeiten durchgemacht. Es ist halt einfach, wir sind im Eishockey, ich sage das immer, das wollen vielleicht jetzt ein paar nicht hören, aber wir sind eigentlich vielmehr einfach eine Nummer. Wir sind wie irgendwie ein Tier mit einem Etikett und wenn wir unsere Leistungen bringen, kommt halt der Nächste. Und im Endeffekt muss ich schon sagen, habe auch ich erlebt, ist es jedem wurscht, was im persönlichen Leben passiert. Solange du deine Leistung im Eishockey bringst, ist alles super happy. Aber sobald das mal nicht der Fall ist, bist du schneller weg, wie du schauen kannst. Und natürlich ist es auch spielabhängig, schon klar. Wenn jetzt irgendein Topstar mal eine schlechte Phase hat, ist das jetzt vielleicht nicht so schlimm. Aber wenn man jetzt den Großteil betrachtet, ja, wie gesagt, man ist sehr schnell weg vom Fenster oder unten durch beim Trainer. Wie du sagst, diese Oldschool-Trainer, die geben da oft eine Chance und das war's. Und leider habe auch ich schon erleben müssen, dass Ende Saison, nach einer super Saison, gibt's einen Todesfall, das Problem mit der Freundin. Und da meistens kommt ja bekanntlich eh alles zusammen in so einer Phase und dann, ja, kann man nicht die Leistung bringen auf dem Eis. Du hast diese Sachen im Kopf und dann sagt dir der Verein, ja, du, wir sind nicht zufrieden mit deiner Leistung in der letzten Zeit, wir wissen nicht, ob wir die verlängern sollen oder schaut eher schlecht aus. Und du denkst da, aber eben, und das ist halt sehr brutal. Das ist einfach brutal, dieses Geschäft hinter den Kulissen. Das kriegen viele Leute, glaube ich, überhaupt nicht mit. Aber das ist die Wahrheit. Und wie gesagt, leider ist das, was persönlich in deinem Leben passiert, eigentlich komplett egal. Und du musst deine Leistung bringen und so ist es. Und für mich war auch, ich glaube, keinen einzelnen Auslöser. Ich habe damals einfach, bin eine mentale, schwierige Spirale wiedergefunden. Und ja, dann ist es wirklich schwer und natürlich, gerade als Mann, als Eishockeyspieler, probiert man da mal zuerst selber das irgendwie da rauszukämpfen und ja nicht drüber zu reden. Aber dann, damals war es so, dass da mein Mitbewohner einen Mentaltraining gehabt hat und hat gesagt, schau dir das nochmal an. Und das habe ich dann gemacht. Und die erste war dann ja noch nicht so passend, aber die zweite, die ich dann gefunden habe, ja, wie schon erwähnt, unglaublich viel Fortschritte gemacht und uns so viel an mir arbeiten dürfen. Und wenn man da mal diese Wege kennt, dann ist es gar nicht so schlimm, ist falsch ausgedrückt. Aber wenn ein extremer Fall wieder eintritt, dann ist man schon ein bisschen vorbereitet, zumindest. Und darum sage ich auch immer, ich würde gerne mal Mentaltrainer werden, schon und im jungen Alter schon ansetzen, weil diese Phasen hat fast jeder Eishockeyspieler. Ich glaube, da gibt es ganz wenig Ausnahmen, die keine schwere Phase hinter sich haben. Wenn man da schon die jungen Spieler darauf vorbereitet, weil sie wird kommen, weil es wird ein Trainer kommen, der die niedermacht, weil es wird eine Phase kommen, wo du nicht spielst, Verletzungen sowieso und so weiter. Das wäre ganz wichtig, dass viele junge Sportler schon mit Mentaltrainer arbeiten, in meiner Meinung nach. Und Profis sowieso. Bei mir war es leider dann schon, oft ist es dann erst dann, wenn es soweit ist, dann sucht man sich jemand, im besten Fall sucht man sich jemand, oft ja gar nicht, oft wird man einfach alleine sich irgendwie durchkämpfen, bis es wieder irgendwie bergauf geht, hoffentlich. Aber ja, das ist etwas, was ich nur jedem empfehlen kann. Mentaltrainer, Psychologen und wenn es schon, wie ich schon erwähnt habe im Video, wenn es schon reden ist mit der Familie, mit Freunden, das tut oft schon so gut, macht schon so einen großen Unterschied. Aber ja, man muss sich dann halt öffnen und das ist oft schwierig, aber man wird dann froh sein darüber auf jeden Fall.
Und ich muss da kurz ausholen, ich hatte jetzt nicht nie eine Mentaltrainerin oder ähnliches, aber ich hatte in meinen Ausbildungsjahren, und ja, das geht ganz, ganz weit zurück, damals zum ORF noch in Wien, eine Sprechtrainerin, und die war vom Gefühl her auch gleichzeitig Psychologin. Und jedes Mal, wenn ich mit der beim Sprechtraining war, hat sich's auch klein wenig angefühlt wie so eine kleine Therapiesession. Und ich bin jedes Mal besser gelaunt, mental fitter dort rausgegangen, als ich reingegangen bin. Und im Endeffekt ist es ja nur eine Toolbox, die du bekommst, eine Werkzeugkiste mit Techniken, die du anwenden kannst, wenn was passiert. Und dass du so darüber sprichst und dass sich das in Gesprächen mit Liga-Cracks vom Gefühl her über die letzten Jahre normaler anfühlt, darüber zu sprechen, zeigt schon, wie weit wir gekommen sind. Und nachdem das nachweislich auch viele Offizielle in der Liga hören, Trainer, Spieler, falls jemand Gefallen daran findet, das mal auszuprobieren, tut es, denn wenn es nur beim Versuch bleibt und euch nicht hilft, habt ihr es wenigstens versucht, und in vielen Fällen bin ich mir sicher, hilft das auch. Und da ist deine Karriere so extrem spannend, weil du, auch was die Trainer anbelangt, in deiner Profikarriere erst so die Oldschool-Trainer hattest, nenne ich es jetzt mal, KAC unter Petri Matikainen, der Dornbirner Eishockey-Club unter Kai Suikkanen, und dann aber, und dann dieses Horrorjahr in Linz hattest mit dann gleich drei Headcoaches.
Raimo Sumanen, ja.
Und seither aber mit der New School, wenn man so will, zu tun hattest, mit Phil Lucas, mit Dylan Stanley, mit Coaches modernerer Prägung. Wie drastisch ist dieser Unterschied für dich gewesen, wenn du jetzt auch zurückblickst, zwischen Oldschool-Coaches, New-School-Coaches?
Ich muss sagen, man merkt schon einen großen Unterschied, ganz ehrlich. Ich meine, wenn man Raimund Sumanen mal gehabt hat, wenige wissen wirklich, das kann man nicht in Worte fassen, wie darf ich reden, wie gestört er eigentlich war. Ich weiß nicht, wie ich das sagen darf. Also das war, was wir da erlebt haben.
Es ist kein Geheimnis, dass sich viele Leute immer wieder bei manchen Trainern fragen, wie zum Teufel kriegt der noch einen Job?
Das war wirklich, Petri Matikainen habe ich mir schon gedacht, holy fuck, krass, also wie der mit uns Spieler, wie der mit uns getan hat, uns geschrien hat, jeden Tag, was für Sachen in der Kabine fabriziert hat. Aber Raimo Sumanen in Linz war noch einmal eine komplett andere Liga und es war wirklich schon. Also ich habe einmal habe ich gedacht, okay, jetzt geht auf mich los. Also so brutal war das. Das war unglaublich. Also wie der wollte uns einfach brechen. Einzelne Spieler einfach so brechen, dass sie am besten aufhören wahrscheinlich vom Gefühl her. Und so, da merkt man einen Riesenunterschied zu den neuen Trainern. Die sind einfach, es wird sehr wenig geschrien. Es wird sehr wenig auf einzelne Spieler runtergehackt und da ist Gott sei Dank schon ein Riesenunterschied da. Was das Mentale angeht, ist oft, weiß ich gar nicht, ob das, da haben auch junge Trainer gar nicht so irgendwie nachgelegt, muss ich ehrlich sagen. Aber was das, das Behandeln von Spielern angeht, was natürlich dann sowas zur Folge haben kann, sind junge Trainer, zumindest was ich jetzt mitgekriegt habe, schon, das ist schon ein Riesenunterschied. Bin ich schon froh, dass ich dann mit solchen zusammenarbeiten durfte.
Das Gute, Raimon Summanen seit diesem Linz-Fiasko, glaube anders kann man es nicht bezeichnen, ohne weiteren Job im Eishockeysport. Er dürfte sich da offenbar auf mehreren Ebenen disqualifiziert haben. Wenn wir aber miteinander sprechen und auch diese Komponente dann nicht abhaken, nicht das jetzt einfach abzuhaken wäre, sondern wieder auch auf die sportliche, auf den sportlichen Bereich zurückkommen, so pietätlos sich das jetzt irgendwie vielleicht auch anfühlen mag, vom wichtigen Thema mentaler Gesundheit wieder zu, das ist jetzt dein Job und da ist Druck und dergleichen. Du bist einer der wenigen gestandenen Verteidiger aus Österreich und glaube, jedes Jahr, wenn Teams versuchen, ihre Roster vollzukriegen und zu bauen und dergleichen, ist das Erste, wonach sie nach dem Goalie umsehen, dann der Verteidiger und der heimische Verteidiger eigentlich als zartes Pflänzchen, weil es einfach nicht mehr so viele gibt und auch so viele Leistungsträger. Und du als jemand, der jetzt, glaube ich, über die Zunft auch spricht, was ist der Status quo von österreichischen Verteidigern aus heimischer Produktion? Sind wir gut unterwegs? Mangels? Wenn ja, wie sehr?
Ich habe das Gefühl, so man die Nachfrage ist groß für einheimische Verteidiger, für gestandene Spieler, aber vielleicht war es nur bei mir so, dass ich mich niemand wollte, aber ich habe schon vom Gefühl her bin ich ein bisschen unterm Radar geschwommen, habe ich das Gefühl. Und weil ich habe immer das Glück gehabt, dass Teams mich wollten, aber von der Nachfrage her war es jetzt nicht so, ich bin österreichischer Verteidiger, ich kann mir das quasi ein bisschen aussuchen, weil es wird einfach schon noch immer sehr viel auf Ausländer gesetzt. Darum ist es vielleicht gar nicht immer so, wie man denkt, dass es so einfach ist als gestandener einheimischer Spieler. Und ich muss sagen, ich bin doch Nationalteamspieler und habe mir dann schon, ich hätte mir das schon öfter einfacher vorgestellt, wenn ich es auf den Punkt bringe. Aber die Entwicklung, glaube ich, lasse ich schon anschauen. Ich glaube, es gibt mittlerweile schon viele junge Verteidiger, die aufrücken und wo man merkt, die können wirklich Eishockey spielen. Und ich glaube, eine Zeit lang war ein bisschen ein Loch vom Gefühl, aber jetzt kommen schon einige Verteidiger, junge, die sich da, glaube ich, schon etablieren können und einen langen, langen, langen Weg vor sich haben.
Weil du gesagt hast, dass du das Gefühl hattest, unterm Radar zu fliegen. Hast du versucht, für dich irgendwie zu eruieren, warum das so war? Warum ein Ramon Schnetzer jetzt nicht, was Speed Dial oder Kurzwahl anbelangt, auf der 1, 2, 3 bei manchen Teams liegt?
Das würde ich auch gerne wissen. ich weiß nicht, wahrscheinlich ich war nie der Verteidiger, der viele Punkte macht. Vielleicht sind Punkte wichtiger wie zwei Schüsse. Ich glaube, es liegt nicht an mir, dass ich das jetzt da irgendwie erörter und sage, darum bin ich nicht unterschrieben worden und die wollten mich denn, warum nicht? Das ist, glaube ich.
Weißt du was, wir gehen dem nach. Wir sind da auch ein investigatives
Medium.
Ich
bin lieber leise, aber vom Gefühl her bin ich irgendwie, weiß nicht, ein bisschen unter Radar gewesen. Mittlerweile ist es.
Dann lass es mich anders erfragen. Und das hängt jetzt mit einem Team zusammen, wo ich nicht weiß, wie viel Gelegenheit du hattest, wirklich mitzuverfolgen, was die letzten Wochen und teilweise auch Monate geleistet haben, nämlich der KAC. Unglaubliche Erfolgswelle, die erst am Sonntag gegen am Freitag, glaube ich, gegen den HC Pustertal ein Ende hatte. Und diese vielen Erfolge, diese vielen Siege sind nach Ausfällen von Jesper Jensen-Abo und dann auch Steven Strong von einer rein österreichischen Hintermannschaft mit ermöglicht worden. Ja. 5 der 6 Verteidiger, Eigenbauspieler aus Klagenfurt. Wie beobachtest du so etwas und was macht das für das Standing des österreichischen Verteidigers, wenn Mannschaften wie der KAC zeigen, dass man über große Teile des Grunddurchgangs sehr wohl mit heimischem Talent Erfolg haben kann?
Ich hoffe, es macht was. Ich finde das super. Ich habe das natürlich verfolgt. Ich glaube, das kriegt jeder schon mit und vor allem Klagenfurt verfolge ich sowieso, ist eine alte Mannschaft von mir mit Top-Trainer, ich habe mit Fischer noch zusammengespielt, ein sehr guter Freund, in der Zeit auch geworden von mir, den Kirk Fury damals selber als in den Alps als Trainer gehabt. Und ich finde beide menschlich top. Wirklich, Kirk Fury war einer der wenigen Trainer, der auch wirklich ein bisschen auf den Mensch eingegangen ist. Und ich kann nur in hohen Tonen von beiden reden. Und darum finde ich das eine super Sache, dass die das so machen und auch zeigen, dass es funktioniert, wie du sagst. Weil ich glaube, das kann keinem so vorbeigehen, dass er sagt, na, das war nicht so. Das ist einfach Fakt. Die haben mit jungen Verteidigern aufgefüllt, mit Eigenbauspielern. Und es hat trotzdem funktioniert. Und ich hoffe, sowas wird gesehen, muss gesehen werden und hoffentlich auch ein Beispiel für andere dann auch.
Weil wir unter anderem bei Puls 24 das Vergnügen hatten, am Neujahrstag Wien gegen Klagenfurt übertragen zu dürfen und einem größeren Publikum Feil zu bieten, haben wir natürlich auch versucht, so klein wenig zu eruieren, warum es denn in der Verteidigung so gut läuft, mit nur in Anführungszeichen einheimischem Talent und sind dann irgendwie oder haben dann versucht, dort die Brücke zu schlagen. Ja klar, die beiden Coaches, Head Coach und Assistant Coach, beide sehr erfolgreich, auch Verteidiger gewesen. Vielleicht hat das was damit zu tun. Jetzt hast du verschiedene Coaching-Typen mit verschiedenen Hintergründen als Spieler gehabt. Phil Lucas und Dylan Stanley, zwei Offensivgötter vor dem Herrn. Fury Fischer, Verteidiger. Macht es einen Unterschied bei den Head Coaches, der Herangehensweise und wie man als Verteidiger behandelt wird, je nachdem, welchen Positionshintergrund er hatte?
Glaube ich gar nicht. Es ist eher wichtig, und was auch lustigerweise oft nicht der Fall ist, dass der Verteidiger der Trainer Verteidiger war. Und bis vor letztem Jahr habe ich eigentlich großteils Verteidigertrainer gehabt, die selber Stürmer waren. Und da habe ich schon das Gefühl, natürlich, kein Wunder, dass ein Verteidigertrainer, der selber als Verteidiger aktiv war, da eine andere Herangehensweise hat zu den Spielern und da ist einfach eine ganz andere Verbindung da. Ob das jetzt durch den Haupttrainer die Beziehung zu den Verteidigern anders ist, glaube ich nicht, weil im Hockey-Business ist eigentlich oft so, dass man als Verteidiger gar nicht so viel Kontaktpunkte und Reibpunkte mit dem Headcoach hat. Also ich muss sagen, ich kommuniziere hauptsächlich mit dem Verteidigertrainer und mit dem Headcoach gar nicht so viel. Wenn mal, dann eher über wie geht's dem Team, was braucht man, bla bla bla, solche Gespräche. Aber ja, da sonst glaube ich nicht, dass das einen großen Unterschied macht, was der Headcoach jetzt selber war.
Nur damit wir versuchen, da Klischees auch ein klein wenig zu entkräften oder Negative gar nicht erst entstehen zu lassen. Könnte man mit dir vorstellen, dass wir noch stundenlang weiterquatschen? Vielleicht geht es dann off the records auch gleich noch entsprechend weiter. Habe aber nur noch eine Frage an dich, beziehungsweise erst einmal ein Versprechen. Ich verspreche dir, es wird nicht wieder 198 Folgen dauern, bis du an dieser Stelle dann wieder gastierst. Aber was mich vor allem interessieren würde, wenn wir am 23. Februar ein Gespräch führen sollten in diesem Jahr. Wo wird das sein? Okay, ja, das ist der erste Spieltag der Pre-Playoffs.
Das habe ich mir schon gedacht, dass ich wollte schon sagen, Playoff. Ja, ich hoffe nicht im Urlaub. Du wirst wahrscheinlich sowieso weniger im Urlaub sein. Nein, ich hab Vertrauen in die Mannschaft. Es ist sehr knapp. Wir haben leider sehr, sehr spät angefangen, gut, also uns zu finden. Aber noch habe ich Vertrauen. Ich glaube, es liegt sehr viel in uns. Wir können sehr, sehr gutes Eishockey spielen. Die Frage ist, wie oft kriegen wir das aufs Eis, die nächste Phase. Aber einfache Antwort: in der Eishalle.
Und ich glaube, das macht sehr, sehr viele Fans der Pioneers Vorarlberg sehr glücklich. Ich glaube, mit dir da am Boot und im Boot kann wenig schiefgehen. Außerordentlich großes Vergnügen gewesen, mit dir so lange, so ausführlich plaudern zu dürfen. Danke, dass du Zeit genommen hast, Ramon.
Vielen Dank von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut, wirklich. Danke, danke.
Win today, Hockey. Oh,
kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur dabei.
Die Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move. Oh, it's gone. What a goal. It's gone.